Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 602 vom NMAC Podcast. Mit mir im virtuellen Studio ist heute Tobi. Hallihallo.
Nein.
Ja, und wir beide reden heute über die Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Ein Spiel, das du komplettiert hast, was einen immensen Aufwand bedeutet hat und mir gar nicht möglich war. Warum genau, können wir im Podcast im Einzelnen klären. Das ist, in meinen Notizen steht völliger Quatsch, das ist erschienen am 5.6. für Nintendo Switch 2, heißt im Ganzen auch Nintendo Switch 2 Welcome Tour und ist somit mit dem Start der Konsole erschienen. Für 10 Euro im eShop kann man das erwerben, eine physische Version gibt's nicht. Ist natürlich von Nintendo selber entwickelt und publiziert worden. Ja, was ist es? Es ist im Grunde ein Spielplatz, Museumsbesuch, Guide, Manual. Wie würdest du es beschreiben?
Ich würde sagen, es ist eine Art Edutainment, um die verschiedenen Features der Switch 2 an den Mann zu bringen, zu erklären, was alles Tolles, Neues verbessert wurde. Also auch so ein bisschen Marketing-Gedöns von Nintendo mit dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie die Peripherien alle miteinander arbeiten und wie die Switch 2 tatsächlich auch von innen arbeitet. Was da für technische Komponenten auch drin verbaut sind. Also es ist sehr viel Technik, es ist sehr viel, ich sag mal, Lesen. Es ist sehr viel Lesen dabei.
Es ist sehr viel Lesen.
Ja, eher so. Also eher so Richtung Edutainment mit so ein paar auflockernden Minispielen drin, um mal so ein bisschen an die Möglichkeiten der Switch 2 angeführt zu werden.
Ja. Bevor das erschienen ist, habe ich gedacht, was soll das denn? Was ist denn das? Das muss ich nicht haben. Und dann ist mir klar geworden, nee, eigentlich ist es aber ein Museumsbesuch. Und Museen besuche ich tatsächlich im echten Leben sehr gerne. Und da habe ich gedacht, dann ist es ja auch nicht verkehrt. Was bezahle ich für so einen Museumsbesuch? Ja, da könnte ich mit 10 Euro auch schon mal hinkommen. Je nachdem, was das für ein Museum ist. Es gibt auch sehr viel teurere, schlechtere. Und wie lange bin ich damit beschäftigt? Wahrscheinlich nicht furchtbar lange. Wie lange hast du denn gebraucht, um es zu komplettieren?
Ich habe gelockt 13 Stunden, 54 Minuten und 3 Sekunden.
Und damit hast du exakt alles hundertprozentig abgeschlossen, richtig?
Ich habe alles auf 100%, alle Medaillen, alles gemacht, ja. Also man kann nicht mehr tun in diesem Spiel.
Das ist richtig. Das heißt, du bist jetzt im Grunde auch durch und das Ding kannst du löschen, weil es ist halt jetzt durch. So.
Ja, genau.
Ja, richtig. So geht's mir auch. Ich habe gedacht, das ist vielleicht, okay, vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an, was es eigentlich ist. Wenn man das Spiel startet, dann sieht man zuerst die ganze Peripherie und die Switch selber, also die Joy-Con und die Switch selber und das Dock und so, sind als riesengroße Elemente als Freizeitpark quasi irgendwo in die Landschaft gestellt, virtuell natürlich. Und dann erstellt man sich eine Figur, beziehungsweise sucht sich aus der Warteschlange eine aus, wird da reingelassen und kann dann auf den Konsolen rumlaufen, also auf den Teilen der Konsole. Man fängt auf dem linken Joy-Con an und arbeitet sich dann so weiter. Und währenddessen gibt es dann Informationen an verschiedenen Quiz-Ständen, also da ist so ein Stand und dann taucht da so ein Quiz auf und dann wollen die was wissen und dann fragen die, interessierst du dich für, und dann schlagen sie dir ein Thema vor, dieser Switch, und dann kannst du sagen ja, und dann tauchen irgendwie 4, 1 bis 5 Tafeln auf und die kannst du dann einfach durchlesen. Und da anschließend kannst du ein Quiz machen und dann hast du das Quiz halt abgehakt und wenn du alle Quizzes gemacht hast, hast du natürlich 100%. So, es gibt aber auch Minispiele und die Minispiele basieren alle auf verschiedenen Hardware-Eigenschaften der Switch 2. Also zum Beispiel die Joy-Con-Vibrationsfähigkeit. Wie heißt das hier? 4K-Rumble? HD-Rumble?
Nee. Ich glaube HD-Rumble 2 oder so.
Okay, wie auch immer.
Ja, ist irgendwie eher ein bekloppter Name, aber fortgeführt von dem alten bekloppten Namen. Also.
Genau. Und dann kannst du quasi so ein Minispiel oder eine Technik-Demo machen und kannst da Sterne sammeln. Und je mehr Sterne du sammelst, desto mehr erweiterte Minispiele schaltest du frei. Also du kannst quasi, wenn du überall das erste Minispiel machst, es gibt mehrere Versionen jeweils, dann kannst du am Ende nochmal durchgehen, die zweite Version machen oder nur die dritte und so. Aber du kannst es auch zwischendurch schon machen, weil die Sternanzahl nicht ganz klar ist. Also nicht gleichmäßig verteilt ist und so. Und wenn du gleich von vornherein alles machst, dann bist du ein bisschen schneller dran mit manchen Dingen. Und es ist ein super lineares Erlebnis. Das heißt, wenn ich den Joy-Con links komplett abgeschlossen habe, alle Dinge gefunden, die da drauf sind, ich muss nicht die ganzen Quizzes gemacht haben, ich muss nicht die ganzen Minispiele alle bestanden haben, aber ich musste irgendwie mit allen Leuten geredet haben und was musste man? Auf irgendwas musste man machen. Man braucht eine bestimmte Anzahl von Sternen, glaube ich.
Diese
Medaillen, die man einsammelt. Und erst dann kannst du zum nächsten Hardware-Teil weitergehen. Das bedeutet, das Spiel ist auch nicht so richtig was, wenn du es noch nie gespielt hast, um das Leuten zu geben, damit sie sich mal so einen groben Überblick über die Switch geben können in kurzer Zeit, weil, wie du gerade gesagt hast, das Durchspielen dauert in Komplettheit 14 Stunden. Ich habe, glaube ich, für die nicht komplette Version irgendwie 9,5 bis 11 gebraucht, irgendwie sowas. Und ja, das heißt, man kann das zwar anderen Leuten geben, aber dann sollte man das machen mit seinem eigenen Account, wo man das alles schon gespielt hat.
Ja, genau, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich hatte, ich glaube, eine Woche oder zwei, nachdem ich das durchgespielt hatte, hatte ich das mal mitgenommen zu meinen Eltern, weil mein Vater hat auch eine Switch 1, aber. Und dann wollte ich ihm mal ein bisschen so zeigen, so, hey, wie ist das mit der Maus steuern, weil er spielt sehr gerne sowas wie Stronghold oder Age of Empires oder Anno oder sowas. Die gibt ja alles auf der Switch nicht, außer jetzt Civilization. Da habe ich ihm gezeigt, hey, guck mal hier, mit der Switch, da kannst du den Joy-Con wie eine Maus benutzen. So, und dann dachte ich mir, wie führe ich ihm das vor? So ein bisschen so im Hauptmenü der Switch ist da so ein bisschen lahm. Da kann man nicht viel machen damit.
Ja.
Aber, also dachte ich mir, ich führe ihn einfach mal, ich zeige ihm einfach mal so ein paar von den Demos auch. Es sind ja auch gute Demos tatsächlich mit dabei in dem Programm.
Ja.
Aber auch so ein, zwei Minispiele, die auf Maussteuerung vielleicht setzen. So was wie das Golf-Minispiel ein bisschen später, auch wenn das ein bisschen schwierig ist, finde ich. Und das hat super funktioniert. Er hat das sofort verstanden. Es geht halt recht in tief. Wenn man schon mal irgendwann in seinem Leben eine Maus benutzt hat, was ja wahrscheinlich die meisten von uns sein werden. Vor allem, ich gehe mal davon aus, 100% oder 90% der Leute, die jetzt auf diesem Podcast hören. Also, es ist unfassbar intuitiv.
Genau.
Und genau das habe ich dann auch so gemacht mit meinem Vater. Einfach gesagt, hier, guck mal, das eignet sich perfekt. Dieses Spiel, in Anführungsstrichen, das war Programm, weil wirklich Spiel ist es nur so halb, finde ich. Um halt anderen Leuten quasi zu zeigen, was die Konsole eigentlich jetzt konkret auch anders macht als die Switch 1.
Ja, genau. Weil darum geht es ja im Grunde auch. Was für technische Fähigkeiten da drin sind, die auch in anderen Spielen benutzbar sind. Ne? Ein Feature, was mich tatsächlich so ein bisschen reingeritten hat, was ja gar nicht stimmte, ist, dass du den Joy-Con, den rechten Joy-Con oder linken, nehmen kannst, von der Switch abmachen kannst, auf den Tisch stellen und dann ist es immer automatisch der Mausmodus. Das stimmt halt nicht überall.
Nein.
Weil das stimmt nur dann, wenn die Entwicklungscrew das auch so implementiert hat. Und das ist zum Beispiel bei Cyberpunk 2077 nicht der Fall. Da musst du das im Menü einstellen, dass du per Maussteuerung spielen willst und sonst passiert da einfach nichts. Und da habe ich gedacht, das sei tatsächlich ein Hardware-Feature, ist es aber nicht. Also das ist schon per Software nur aktivierbar.
Ja, das ist auch so ein bisschen missglückte Kommunikation da, weil ich dachte auch zuerst, es ist halt standardmäßig, weil das so ein bisschen das Marketingmaterial so ein bisschen suggeriert. Ich glaube nicht, dass ich sie jemals explizit so erwähnt haben, aber es hat das stark suggeriert. Und dann in der Nintendo Switch 2 Welcome Tour wird es dann aber noch mal ein bisschen genauer erklärt und gesagt, hier, ne, es kann so funktionieren, guck mal hier. Und dann, stimmt, kann es. Aber das heißt nicht, dass es muss.
Ja, genau. Also ich gehe davon aus, dass es in den Nintendo-eigenen Spielen immer so funktionieren wird, weil die natürlich ihr eigenes Feature auch promoten müssen, damit es von anderen Herstellern dann auch übernommen wird.
Ja.
Aber eben, es muss halt nicht. Und Cyberpunk wird das auch irgendwann machen, denke ich, weil die Entwicklenden da, CD Projekt Red, sind ja auch sehr hinterher, möglichst viel von den Möglichkeiten zu nutzen, die sie haben. Aber bislang gibt es das eben nicht.
Ja.
Genau. Also es ist quasi eine interaktive Einführung in die Switch 2 Hardware mit Minispielen und Technik-Demos und Infos. Diese Infos finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ich das Gefühl hatte, da waren so Ingenieure dabei, die haben sich ein Feature ausgedacht und sind da unfassbar stolz drauf und wollen das möglichst jetzt noch den Leuten erklären. Zum Beispiel, dass die Joy-Con-Straps unten, da wo das Band dran ist, also es gibt ja diese Joy-Con-Straps, die kannst du an deinen Joy-Con dran basteln und da, wo das Band dran ist, unten auf der Seite, die tust du zuerst rein. Das sind so zwei winzig kleine Gumminupse. Und diese Gumminupse sind dafür da, damit die Vibration, die dann aus dem Joy-Con kommt, wenn du das als Maus in der Hand hältst, nicht den ganzen Tisch vibrieren lässt. Also nicht den Joy-Con-Grip vibrieren lässt. Und da gibt's halt auch eine komplette Quizreihe drüber, wie das funktioniert. Und das finde ich halt total niedlich. Also
Das ging ja dann teilweise bei den Joy-Cons so weit, dass sie auf das Band eingegangen sind, was da dran ist.
Ja.
Und gesagt haben, das haben sie am Ende, das haben sie am Anfang an der Basis, wo das zum Joy-Con geht, haben sie es zusammengenäht im Vergleich zu vorherigen Bänden, die sie hatten auch bei der Wii oder sowas. Aus, ich habe jetzt vergessen, aus welchen Gründen sie das zusammengenäht hatten. Ich glaube, damit sich das nicht ineinander verknotet und wenn man dieses...
Damit es sich nicht dreht, weil der Verschluss, also weil da, der Teil, der das Band zusammenhält, ist jetzt genau auf der anderen Seite des Joy-Cons. Und du könntest ja diesen verstellbaren Nups in der Mitte, könntest du nicht so gut verstellen, wenn das sich drehen würde und dieser Verschluss dann nach oben wandern würde. Deswegen haben sie das
und gemacht. Und dann haben sie noch, sie sind so weit ins Detail gegangen, dass sie erklärt haben, mit welchen Stichen sie das zusammengenäht haben.
Ja.
Und ich kann mich halt nähen und sowas überhaupt nicht aus, aber meine Freundin tut das und dann habe ich die gefragt, sag mal, was ist denn das hier alles? Und man sagt, ja, das ist typisch, wenn man irgendwas verstärken möchte, damit es besser zusammenhält oder sowas. Und dann, okay, cool.
Ja, das ist echt, echt stark. Und auch so Feinheiten, die mir überhaupt nicht aufgefallen wären. Zum Beispiel, dass an dem Dock links unten, also das Dock hat 4 Gummifüße und links unten an dem Gummifuß, da ist quasi eine kleine Plastiknut vor. Wenn du das Dock nämlich am USB-Port ziehst nach vorne, dann fällt es nicht um, sondern rutscht ein bisschen, weil diese Plastiknut, also weil das dann ein bisschen nach vorne kippt und dann auf dieser Plastiknut rutscht, statt auf dem Gummifuß festgehalten zu werden und umzufallen. Also da steckt schon wahnsinnig geniale Ingenieurstechnik drin. Ich bin da sehr begeistert von sowas.
Ja. Also die, wenn man, ich sag mal, wenn man Interesse hat, wie Dinge gemacht wurden, warum Dinge so gemacht wurden, wie sie sind, dann ist das schon ein super Programm dafür, weil da steckt so viel Detail drin. Auch denn sowas wie, dass der Pro-Controller, dass sie gesagt haben, ja, äußerlich sieht er wahrscheinlich sehr ähnlich aus zu dem ersten, aber das ist auch absichtlich. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier trotzdem einige Verbesserungen, die wir vorgenommen haben und über die wir lange nachgedacht haben, wie wir das machen, wie beispielsweise das jetzt bei den Griffen vom Pro-Controller, da wo hauptsächlich halt deine Handfläche dran liegt, dass da keine Naht mehr ist.
Ja.
Dass das einfach ein Stück an einem Stück ist und die Naht jetzt verschoben ist an den oberen Teil, wo man normalerweise nicht hinfasst. Einfach aus dem Grund, damit das ein bisschen angenehmer an der Handfläche sich anfühlt, dass man da nicht immer so eine Kante hat. Und aber auch, dass da sich halt nicht so häufig oder nicht so schnell Dreck von dem Fett der Hände dann absetzt oder irgendwas.
Das ist schon genial.
Das schon wild. Selbst bei Dingen, wo man halt von außen sagen würde, ja gut, die haben eigentlich nichts geändert, sie haben denselben Controller nochmal genommen, haben eine 2 dran geschrieben und einen neuen Button da eingestellt. Aber aber so einfach ist es dann doch nicht. Es steckt doch noch mehr dahinter als das. Also das finde ich, ist interessant. Also für Leute, die das interessiert, ist das wahrscheinlich da schon die 10 Euro wert, muss man sagen.
Ja, und es ist natürlich aber auch ein bisschen Werbung, weil ich war vorher auch so auf diesen Trip, weißt du, Pro-Controller, ich habe 2 Stück von der Switch 1 zu Hause, was soll ich denn jetzt dann mit dem neuen? Und das eine Feature, dass man die Switch 2 über Fernsteuerung nicht mit dem alten anmachen kann. Ja, komm, dann laufe ich halt eben hin. Jetzt habe ich mir aber so einen Pro-Controller gekauft, Pro-Controller 2. Und hätte das vielleicht nicht gemacht, wenn ich nicht die vielen Informationen aus diesem Spiel gekriegt hätte. Also,
ja, es das ist das, was ich ja am Anfang auch immer, ja.
Es ist auf jeden Fall auch Werbung für die Peripherie, die sie anbieten.
Ja, ist viel Marketing. Also auf jeden Fall, klar. Also, ich meine, die machen ja aber auch keinen Hehl draus, dass es auch viel Marketing ist. Ne? Das ist im Prinzip ein Programm, um zu sagen, ja, du hast die Switch 2 gekauft, richtig coole Sache. Hier sind noch Peripherien, die dich vielleicht auch interessieren könnten, wenn du sie nicht sowieso schon hast.
Ja, genau. Und das ist ein bisschen frech, finde ich tatsächlich, weil diese Peripherien zum 100% Abschließen dieses Spiels nötig sind. Also du brauchst eine Kamera, um das zu machen. Und du brauchst auch einen Controller mit den GLGR-Tasten. Die sind ja hinten an dem Pro-Controller und hinten an dem Lade-Joy-Con-Halter dran. Und ohne die kannst du halt manche Spiele nicht spielen. Und das ist schon, das finde ich schon frech. Da hätten sie ruhig sagen können, das ist ein Bonus, den kannst du halt machen, wenn du das Zeug hast. Du brauchst für die Switch 2, brauchst du erstmal nur dies so. Und wenn du diesen Bonus hast, dann kannst du halt dieses Spiel spielen, irgendwie ein Grimassenspiel für die Kamera und so ein Schlüsselspiel für den Pro-Controller oder Joy-Con Rip sind da halt bei. Das fand ich tatsächlich ein bisschen frech.
Also es ist schade, dass man die Spiele dann nicht spielen kann, weil ich meine, es macht natürlich Sinn, dass man die nicht spielen kann, weil ne, die sind darauf zugeschnitten, dass man diese Kamera hat oder halt den Pro-Controller hat mit den zusätzlichen Knöpfen oder halt diesen Ladegrip, wenn man den Pro-Controller nicht hat, mit den Knöpfen. Hauptsache man hat diese 9-2 Knöpfe. Man kann das Spiel aber tatsächlich trotzdem zu 100% abschließen. Weil es gibt eine Möglichkeit, dass du die Medaillen, die du aus diesen Spielen gewinnen würdest, dass man die einfach automatisch kriegt.
Das ach, stimmt.
Im Spiel wird einem das nur immer mal wieder gesagt, wenn man sowieso mit allen NPCs, die da rumlaufen und da laufen viele Leute einfach mal rum, was auch ganz witzig anzusehen ist.
Ja.
Weil ist ja unter den Schirmen des Museums, also natürlich laufen da Leute und gucken sich das alles an. Und mit den Leuten kann man auch reden. Und manche von denen sagen von wegen, ah, übrigens, mir wurde gesagt hier von der Rezeptionsdame, dass wenn man ein Spiel nicht abschließen kann, weil einem beispielsweise die Kamera fehlt, dann kann man, ich glaube, irgendeine Tastenkombination drücken,
wenn man
bei dem Spiel steht und dann kriegt man alle Medaillen davon. Also man kann es trotzdem zu 100% abschließen. Natürlich schade, dass man es trotzdem nicht machen kann. Aber es gibt Möglichkeiten, es trotzdem zu 100% abzuschließen.
Wobei die Medaillen, die man kriegt, die sind dann nicht golden wie alle anderen, sondern silbern.
Ja gut, das
es
weiß
ist
ich
also
nicht,
trotzdem so ein, ja. Ich weiß nicht, jetzt habe ich doch nicht alles.
Ich weiß es ja nicht.
Der Typ, der das erzählt, ist übrigens unten auf dem Ständer der Kamera. Logischerweise, weil das erste Peripheriegerät ist, was du kriegst, was nicht dabei ist. Nee, stimmt nicht ganz. Die Autofahr-Lenkradhalterung für die Joy-Con 2 hast du vorher auch, aber da kannst du ja trotzdem alle Spiele spielen.
Ja,
genau.
Wobei, man kann eine normale USB-Kamera auch anschließen. Das muss nicht die Nintendo-Kamera sein.
Das stimmt, habe ich auch gemacht, aber meine hat nur 720p und damit kann ich dieses Minispiel nicht spielen, weil der das einfach nicht erkennt, egal wie nah oder weit ich weg bin.
Ja gut, das ist ärgerlich.
Ich habe tatsächlich
die offizielle Kamera, aber ich konnte es trotzdem nur so halb spielen, weil ich habe das Gefühl, es hat Probleme mit der Gesichtserkennung selber. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich die Minispiele mit diesen Grimassenziehen gemacht habe, das müsste ich auslagern auf insgesamt, also auf mich und meine Freundin, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, Vollbart.
Mhm.
Und es hat meinen Mund einfach nicht erkannt.
Ah.
Ich konnte machen, was ich wollte. Es hat meinen Mund nicht erkannt.
Ja.
Dafür hat es aber die Augen bei meiner Freundin nicht richtig erkannt, weil die Gläser in der Brille offenbar zu gespiegelt haben oder irgendwas, weiß ich nicht. Das heißt, wir mussten das auf zwei Leute aufteilen und versuchen, irgendwie da durchzukommen.
Das ist auch ein Erlebnis, ja. Das gibt's nur hier.
Ja. Ja, naja.
Welche Minispiele fandst du denn spannend oder weniger spannend? Gab's da irgendwas, was dir im Gedächtnis geblieben ist?
Hauptsächlich ist mir im Gedächtnis geblieben die Minispiele, bei der ich für die dritte Medaille quasi meine Seele verkaufen musste. Weil manche von denen waren absurd schwer.
Ja. Manche waren absurd einfach und andere waren richtig schwer.
Ja. Wie beispielsweise, da, wo ich am längsten dran gebraucht habe, ist das Vibrationsminispiel, wo man über die HD2-Vibration rausfinden soll, wo ein Punkt ist in so einem Grid. Du hast einfach nur auf dem Bildschirm, da ist einfach nichts auf dem Bildschirm und du siehst nur einen Punkt und dann halt XY-Koordinaten und das war's. Das ist einfach nur wie so ein Zeichenpapier im Prinzip.
Ja.
Und man soll jetzt rausfinden, wo auf diesem Papier, und zwar möglichst genau, der Ursprung der Vibration ist. Und je näher man kommt, desto stärker wird die Vibration in seinem Joy-Con. Man muss den Joy-Con in dem Mausmodus dann haben.
Genau.
So. In den ersten paar Spielen hat das noch gut funktioniert, aber dann wird es so schwer, dass sie so eine genaue Präzision wollten, dass es unmöglich wurde.
Ne, das Schwere war daran, dass sie in den ersten Minispielen gab es nur eine einzige Vibration und in den zweiten gab es noch so Nebenquellen und du hast nicht genau gewusst, okay, es vibriert an dieser Stelle, aber gehört das jetzt zur Hauptquelle oder nicht, weil du musstest die größte, also die, was am stärksten vibriert, finden. Das ist schon echt schwer gewesen.
Ja, das war Level 3 von denen, weil, was wir noch gar nicht erwähnt haben, mehrere Minispiele haben auch mehrere Level dazu. Es fängt dann mit Level 1 an und dann kann man da 3 Medaillen gewinnen oder irgendwas und dann manche Minispiele haben dann noch Level 2, nachdem man dann Level 1 fertig gemacht hat und noch zusätzlich eine bestimmte Anzahl Medaillen gesammelt hat, kann man Level 2 freischalten von dem Minispiel. Und so weiter. Ich glaube, das Maximum, was ich gesehen habe, war bis Level 4. Ich glaube, das war bei dem Golfspiel auch unter anderem.
Ja.
Und genau, dieses Vibrationsminispiel, das hat 3 Level. Und das dritte Level, das ist das, was du gesagt hast, mit, dass es auch noch Nebenquellen von Vibrationen gibt. Und das erste ist, was man erstmal machen muss, okay, was ist jetzt die Hauptvibration? So, das kann man noch, wenn man das so lange gespielt hat, wie ich, kann man das noch relativ gut auseinanderhalten. Aber trotzdem wird es so schwer, weil die letzte Medaille, die man da gewinnen kann, die erfordert von dir, dass du bis auf einen Millimeter genau diese Vibration bestimmst.
Ja.
Den Ursprung. So, und das Beste, was ich sonst immer, wenn ich es halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürlich gespielt habe, waren, ich glaube, 8 oder 9. Was schon extrem gut ist und dass man überhaupt das auf so genau super noch präzise unterscheiden kann, das ist schon, ich finde, ein Aushängeschild von der Vibrationsqualität.
Aber genau,
dass man bis auf einen runterkommt, das ist nicht möglich, in meiner Ansicht. Das heißt, was ich gemacht habe, ich musste da mathematisch beigehen. Ich habe den Kreis, es gibt so einen äußeren Kreis von der Vibration, den man relativ gut unterscheiden kann, weil sich das Vibrationsmuster in dem Kreis ändert. So, das heißt, diesen Kreis habe ich mir ausgemalt und habe dann mathematisch den Mittelpunkt von diesem Kreis bestimmt, bin dann dahin, habe draufgeklickt, zack, gewonnen. Auf einen Millimeter genau.
Pixel,
aber das war die Einheit einzige Möglichkeit. Auf einen Pixel genauer. Das heißt, sogar teilweise noch weniger als ein Millimeter, wenn man auf einem 4K-Bildschirm arbeitet.
Ach, richtig. Auch so ein Punkt. Ne? Ohne 4K-Bildschirm kannst du auch manche Spiele nicht spielen, weil es gibt auch so ein Minispiel, wo du Pixel finden musst auf dem 4K-Bildschirm.
Stimmt.
Ja.
Aber auch da kann man das wieder umgehen mit dem komischen Code.
Genau. Was ich auch ein bisschen eigenartig fand, war, dass du ständig den Modus der Switch 2 wechseln musst. Mal musst du sie in der Hand halten, mal musst du sie auf den Tisch legen, mal musst du sie in die Station stecken, mal musst du die mit dem Ständer hinten, wie heißt der? Heißt der einfach Ständer, ne?
Kickstand, ich weiß es nicht, ja.
Mit dem Abklappständer musst du sie in einem bestimmten Winkel auf den Tisch stellen. Also, ne, das ist kein ruhiges Spiel. So, du kannst dich nicht mal eben irgendwo damit hinsetzen und das zu Ende machen, weil du musst ständig irgendwas anderes machen. Ne, mal brauchst du die Joy-Cons als Joy-Con-Controller, dann brauchst du sie als Maus, dann musst du, ja, also schon
die,
sehr
die
unterschiedlich.
Konsole stecken, weil du da irgendwas mit der Konsole machen musst, ja.
Genau.
Aber ich meine, das macht ja auch Sinn im Kontext des Programms macht es durchaus Sinn, dass man es immer mal wieder wechselt, ne, weil es gibt viele unterschiedliche Dinge zu zeigen.
Ja.
Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass man dieses VRR, ne, also das Variable Refresh Rate,
ja,
das kann man nur auf dem Bildschirm der Switch selber sehen.
Ja.
Auch wenn dein Fernseher VRR unterstützt und meiner tut es das, wird das nicht angesteuert.
Ja.
Das funktioniert nur auf dem Switch-Bildschirm und ich bin mir nicht sicher, warum sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Das ist sehr schade, weil inzwischen gibt es genügend Fernseher, vor allem wenn sie 4K unterstützen, die VRR auch unterstützen. Weil ich finde, das ist so ein sinnvolles Feature auch einfach für alle zukünftigen Spiele, die noch auf der Switch 2 erscheinen werden. Vor allem von Third Parties, die können da sehr, sehr von profitieren, weil die meistens dann nicht so das, ich sag mal, den Level von Polish haben, den Nintendo da an den Tag legt. Meistens, muss man, ne, unterscheiden.
Also was ich erfahren habe, ist, dass das VRR im Dock drinsteckt. Hardware-technisch kann das. Und irgendeiner hat es auch tatsächlich getestet mit irgendeiner anderen Hardware. Und hat über das Dock quasi, ich weiß nicht, sein Steam Deck oder so mit VRR angeschlossen bekommen an den Fernseher. Aber die Switch 2 mit dem Switch 2 Dock kann momentan kein VRR. Ich nehme an, das ist ein Softwarefehler. Ich hoffe, Nintendo kriegt es irgendwann behoben und wir kriegen irgendwann ein Update und dann ist es drin. So wie die Bluetooth-Headphones an der Switch 1. Die kamen ja dann auch irgendwann einfach dazu. Aber momentan geht es halt nicht.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es ein Fehler ist. Weil ich meine mich daran zu erinnern, aber es ist jetzt schon wieder 4 Wochen her, dass in der Switch 2 Welcome Tour selber gesagt wurde, dass damit man VRR sehen kann, muss man das Ding aus dem Dock nehmen und das Ding in die Hand nehmen. Also das war da schon ein kalkuliertes Ding, was sie gemacht haben, denke ich.
Du meinst, es war nicht nur der eine Verschreiber auf der Webseite, sondern es war schon länger geplant. Ja, das kann sein.
Ja, weil es gibt ja auch die Demo zu VRR. Unter anderem, es gibt eine Demo zu VRR, es gibt auch eine Demo dann zu den verschiedenen Framerates. Und die Demo zu VRR und zu den Framerates, die kann man nur nehmen, wenn sie nicht gedockt ist.
Ja, richtig.
Kann man nur machen, wenn sie nicht gedockt ist.
Ja. Ich konnte das übrigens absolut gar nicht. Ich sehe den Unterschied zwischen 10 und 20 nicht. Ich sehe den Unterschied zwischen 40 und 120 nicht. Absolut keine Chance. Ich habe nur geraten und irgendwann beim x-ten Versuch habe ich dann natürlich 5-mal hintereinander richtig geraten. Aber es war wirklich schwierig.
Ja, fandest du?
Ich kann das einfach nicht sehen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, das sind ja nur 43 Frames hier und ich hätte aber lieber 47 gehabt. Nee, das bin ich nicht.
Also, ich war am Anfang von der Demo war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, gut, Alter, jeder kann den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS sehen. Deswegen, ich habe sofort alles richtig gemacht, aber dann, als es in den letzten Stage da reinging, wurde gesagt, okay, das sind 10, das sind 20, was ist was? Dachte ich, ja, jetzt wird's interessant. Ich habe trotzdem sofort alles richtig gemacht, aber da wird zumindest interessant.
Krass, ich habe das überhaupt nicht hingekriegt.
Das hängt dann wahrscheinlich auch einfach von jedem Einzelnen ab.
Ja, richtig.
Ich dachte immer, ich habe da von mir auf andere geschlossen, dass halt die meisten das wahrscheinlich sehen werden, aber wie ich gelernt habe, kann meine Freundin das auch nicht super auseinanderhalten.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Vorteil, das nicht zu können.
Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Weil sobald man es sieht und merkt, dann ist es schon vorbei, dann ist es quasi ruiniert. Wenn man merkt von wegen, ah, das sind 30 FPS.
Ja.
Und dann ruckelt das mal kurz hoch zu 40 und dann geht's wieder runter auf 30 und dann, ah.
Oh nein, jetzt gibt's gerade Frame-Dip auf 25, das geht ja gar nicht. Wo bin ich denn hier? Ah, Dogtown. Ja, und ich sehe das einfach alles nicht.
Ja. Also das ist dann schon ein Vorteil, ja.
So, was haben wir denn noch? Ich glaube, wir haben tatsächlich über das Spiel schon alles erzählt. Ich fand das tatsächlich sehr charmant präsentiert. Also die ganze Art, ne, das ist ein Museum, da würde ich auch hingehen, wenn es echt wäre.
Ja, das ist auch was ich meine. Weil es sind halt auch einfach überall so eine NPCs, die da rumlaufen und irgendwelchen Schabernack treiben. Es gibt tatsächlich auch sowas wie wiederkehrende Charaktere, wie der kleine Junge, der einem verfolgt, weil er total versessen darauf ist, Medaillen zu sammeln. Und der guckt immer so, wie viele Medaillen hast du? Ha, ich habe immer noch mehr als du bist so schlecht.
Ja.
Und irgendwann habe ich ihn überholt und dann war er richtig betreten.
Ja, das passiert so relativ früh im Spiel schon. Ich weiß nicht, er hat irgendwie ja, 30 genau. Oder so und dann...
Oder gibt es überall Leute, die irgendwelche Sachen verloren haben.
Ja,
oder
stimmt.
Dachte ich mir, hey, ich hab hier eine Mütze gefunden, die gebe ich mal vorne ab, weil man kann überall so einzelne verlorene Gegenstände finden, die gibt man an der Rezeption ab und dann dankt die einem. Aber das Witzige ist, man kann auch die Leute dazu finden. Da stand beispielsweise, ich glaube, irgendwo auf dem Band von so einem Joy-Con stand so eine Frau rum, sie hat da runtergeguckt und hat gesagt, ah, der Wind hat meine Mütze weggefegt. Ah, die habe ich doch abgegeben eben.
Ach was, okay, das war mir entgangen.
Ja.
Huh.
Und dann sind ja auch, ich finde das sowieso ganz spannend, wenn man dann mit diesen Leuten redet, weil die kommentieren auch immer, was sie sich da gerade angucken. Beispielsweise, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler, aber ich weiß nicht, inwiefern man so ein Spiel oder Programm mit Spoilern kann. Man ist ja irgendwann auch innerhalb der Switch.
Ja.
Auch in verschiedenen Ebenen. Dann ist man mal in der oberen Ebene, dann ist man in der unteren Ebene, dann ist man auch mal in den Joy-Cons drin, guckt sich die Platinen an und was auch immer alles.
Mhm.
Und ich finde das immer ganz witzig, wenn da dann auch so Leute rumstehen und die unterhalten sich darüber, was sie sich da gerade angucken. Wegen, ah, ich wusste gar nicht, dass hier noch an der Seite ein Button ist. Und dann guckt man da an die Seite rein und stimmt, da ist ein Button. Oder wenn man irgendwie denkt so, was ist denn das hier für ein komischer kreisrunde Einlassung? Da kann man nichts anschließen, aber es ist trotzdem irgendwie so eine Art Kreis da. Was ist denn das? Und dann kommentiert das auch jemand, der sich genau das fragt. Und so, hä, wofür ist das denn da?
Ja.
Aber in den meisten Fällen oder in allen Fällen gibt es dann dazu auch eine Infotafel, die sagt, ah, dieses kreisrunde Ding da, das ist um, keine Ahnung.
Die Switch zu alignen, während sie in das Dock fällt.
Ja, genau.
Damit der USB-Port dann genau im richtigen Winkel, in der richtigen Position unten reinkommt. Ja, genau. Das beeindruckt mich tatsächlich auch sehr. Ne? Ich habe durch diese Welcome-Tour jetzt meine Switch 2 so gut kennengelernt, dass ich richtig beeindruckt von der Technik bin. Da habe ich vorher gedacht, okay, es ist halt eine bessere Switch, ne? Gut, die hat einen besseren Bildschirm, also einen größeren Bildschirm und eine größere Joy-Cons, die sich dann angenehmer anfassen und so. Aber was da an Zusatz-Engineering reingeflossen ist in dieses Gerät, das beeindruckt mich schon sehr.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, jetzt haben wir aber gesagt, was dazu zu sagen ist. Ich habe es immer noch nicht komplett abgeschlossen, weil ich keine Kamera besitze. Ich habe eine 1080p-Kamera an meinem Computer, die habe ich tatsächlich an die Switch 2 angeschlossen und es ging nicht, wurde nicht erkannt. Und die 720p-Kamera, mit der kann ich dieses Spiel nicht spielen, das ist ein bisschen schade. Das heißt, deswegen habe ich das Spiel noch nicht komplett abgeschlossen. Aber ich habe zumindest alles gesehen, bis zum Kern.
Bis zum Kern,
ja. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht am Ende das irgendwie nochmal geöffnet haben mit, was weiß ich, ein neuer Modus, wo du die Spiele alle spielen kannst und neue Herausforderungen hast oder so. Also es ist tatsächlich so, wenn dieses Spiel vorbei ist, dann ist es vorbei. Das ist einerseits zwar schade, wie ich gerade sagte, andererseits finde ich es auch total super, Spiele fertig zu haben, weil dann sind sie ja fertig, ja. Dann habe ich sie abgehakt und das ist dieses Spiel, also hundertprozentig, ne, wenn du damit durch bist, fertig.
Absolut. Wobei es gibt so eine Art, ja, ich will jetzt nicht sagen Completion-Bonus, wo so unsere Eins gerne mal drauf achtet, wenn sie gerne mal irgendwie Spiele zu 100% abschließen, dann möchten sie ganz gerne eine Belohnung dafür haben, aber das ist leider bei Nintendo-Spielen ja nicht so häufig der Fall oder eher selten, sag ich mal. Es gibt aber so eine Art Komplettierungsbonus in der Switch 2 Welcome Tour, dass man nämlich, ich glaube, wenn man alle Quizzes abgeschlossen hat und alle Infotafeln gelesen hat, ich glaube, das ist nicht mal wirklich gebunden an die Medaillen dann hat man zumindest noch so einen ganz kleinen Raum innerhalb der CPU, also innerhalb der des Verdecks, wo die CPU mit der GPU irgendwie und dem RAM und sowas ist. Das ist ja dieses komische L-förmige Ding auf der Platine von der Switch. Und da ist dann die Steuerungszentrale quasi drin von diesem Museum mit so ein paar Leuten, die da angestellt sind und da noch ein paar Kommentare dazu ablassen. Und da kommt man nur rein, wenn man vorher alles gemacht hat, was Quizzes und Infotafeln, glaube ich, war das, bei die Voraussetzungen betrifft.
Glaube ich nicht. Infotafeln kann sein. Quizzes habe ich vorhin tatsächlich gerade festgestellt, dass ich noch eins offen hatte. Und ich war aber in diesem Raum schon drin. Also ja, ich glaube, es ist einfach das Ende.
Na gut.
Liebe Zuhörende, wenn ihr es wisst, woran es hängt, wann man diesen Raum betreten kann, sagt das doch einfach mal Bescheid.
Ja, jetzt war der Switch 2 auch nicht hier, ich kann es nicht nachgucken, leider. Aber
nee, ich weiß es auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob du es jetzt noch nachgucken könntest, ehrlich gesagt. Ich meine, du kannst natürlich 12 Stunden spielen auf einem anderen Account.
Ja, nee, danke. Ist schon okay.
Ich bin auch bedient. Also, ne, das Spiel hat 10 Euro gekostet. Ich finde, das ist es tatsächlich auf jeden Fall wert, wenn man sich so ein bisschen interessiert für die Technik, für das Engineering der Switch und wenn man so ein bisschen Minispiele mag. Nichtsdestoweniger wünsche ich mir jetzt ein WarioWare herbei, weil da sind einfach erheblich mehr Mario.
Oh, das Konzept der Switch 2, das gibt sich einfach so auf natürliche Art und Weise an das Konzept von den WarioWare Games.
Ja. Und es gab zu jeder Konsole mit deren speziellen Features, ob es der Game Boy Advance war mit diesem Drehfeature oder was, gab es immer ein spezielles WarioWare, was genau dieses Feature irgendwie hervorgehoben hat. Das Pusten beim DS zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Mario Party Add-on, ob das tatsächlich reicht. Da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, vor allem unter der Prämisse, dass das Ding halt auch wieder Geld kostet zusätzlich.
Naja, gut, WarioWare würde ja auch Geld kosten.
Ja gut, aber das wäre halt ein komplett neues Spiel mit einer Menge Content drin. Und die meisten Switch-Benutzer, die sich die Bock auf Mario Party haben, die werden das Mario Party Jamboree bereits haben. Und dann für so einen kleinen Zusatzmodus, und ich weiß nicht, wie viele neue Minispiele, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders viele sein werden. Dann nochmal irgendwie, wie viel soll es kosten? 10, 20. 20 Euro, weiß ich nicht.
20.
20 Euro sogar, uff.
Ja. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie viel Content da drin ist. Ob da vielleicht noch ein neues Spielbrett drin ist oder so, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Und dieses Kamera-Feature, diese Bewegungsspiele und so, da bin ich auch nicht überzeugt, dass das gut ist, ehrlich gesagt. Das wird eine nette Demo sein, aber das muss ich erst noch beweisen.
Auf den Präsentationen, weiß ich nicht, das sah sehr, sehr, sehr verkrampft aus bei den Leuten. Die haben dann, aber gut, ja. Das sind natürlich dann wieder Nintendo-Contractors und die sind natürlich dafür da, um da ein bisschen den Animateur zu machen oder sowas. Aber sagen alles ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so realistisch ist, wahrscheinlich nicht. Genau wie die Mario Kart-Werbung, die ist genauso fern von der Realität. Jeder weiß, was in Mario Kart abgeht. Und das ist nicht das, was sie in der Werbung zeigen.
Ja, die sind alle viel zu freundlich, die Leute auf der Couch.
Ja, absolut. Absolut. Aber nochmal zurück zu den 10 Euro für die Switch 2 Welcome Tour. Das ist ja ein großer, diskutabler Punkt,
ja,
der auch vornherein schon sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde. Ich lese mal vor den ersten Satz, den ich geschrieben habe. Ich mache immer Notizen zu allen Spielen, die ich spiele.
Mhm.
Der erste Satz, den ich zur Nintendo Switch Welcome Tour geschrieben habe, nach meiner ersten 6-stündigen Sitzung damit. Also das erste Mal, dass ich dieses Spiel gestartet habe, da habe ich schon direkt 6 Stunden und 19 Minuten gespielt. Der erste Satz ist, für 10 Euro ist da überraschend viel Content drin.
Richtig.
Das war der erste Satz, den ich geschrieben habe.
Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß auch nicht, ne, sie hätten es wahrscheinlich auch für 20 Euro rausbringen können, weil ich habe mich zum Beispiel mit einem Spiel wie Snipper Clips jetzt auch nicht länger beschäftigt. Ne, da bin ich bestimmt nicht bei 15 Spielstunden gelandet. Trotzdem fühlt es sich halt an wie ein Tutorial für die Konsole. Und ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, es hätte dabei sein sollen. Kann ich auch verstehen, ne? Gerade weil dieser Werbeaspekt drin ist in diesem Spiel, wäre das tatsächlich auch nicht verkehrt gewesen, das dabei zu haben, weil dann sehen alle Leute, wie geil der Pro-Controller ist und wie cool diese Kamera ist und warum die so einen schicken langen Ständer hat, damit man da von oben gefilmt wird und nicht von unten, wie bei den Notebook-Kameras. Ja, weiß ich nicht. Also ne, ich kann alles verstehen und es musste halt irgendeine Entscheidung getroffen werden. Und Nintendo ist ja bekannt dafür, wenn sie Geld für irgendwas nehmen können, dann machen sie das auch.
Ja, und die gehen auch nicht runter bei dem Preis. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Ding auch in 5 Jahren immer noch 10 Euro kosten wird.
Vielleicht machen sie zwischendurch einen Sale, so 30%.
Ja, das ist dann aber schon großzügig. Ja. Also ich glaube, die Leute sind auch ein bisschen davon noch auf dem Trip von der Nintendo Wii und Wii Sports. Weil das war ein Pack-In damals. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Wii Sports ist das bessere Spiel von den beiden.
Auf jeden Fall, ja.
Gar keine Frage. Also mit Wii Sports kann man sich heute immer noch beschäftigen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich Nintendo Switch 2 Welcome To nochmal anschmeißen werde. Vielleicht, um es nochmal irgendwelchen Leuten zu zeigen, so wie ich meinem Vater das gezeigt habe. Aber das war's dann auch.
Und um irgendein Spiel mal wenigstens zu haben, was 120 Hertz unterstützt.
Ja.
Weil es ist bislang nämlich das Einzige. Das ist schon hart.
Ja, das ist richtig.
Das ist schon hart, ja. Und ich sehe das nicht. Naja, gut.
Aber dann, stimmt. Also das letzte, der letzte Satz, den ich zu meinen Notizen geschrieben habe, war nach fast 14 Stunden jetzt auf 100%. Manche Minispieler hatten bescheuerte Voraussetzungen für die dritte Medaille jeweils. Das hat mich einige Nerven gekostet. Ansonsten durchaus 10 Euro wert.
Ja.
Habe ich geschrieben.
Ja.
Und da stehe ich auch immer noch zu. Ich finde, es ist 10 Euro wert. Das ist nicht zu hoch bepreist. Es ist, gut, man hätte es vielleicht beilegen können, aber man muss es nicht, weil das ist auch eine Firma, die muss Profit machen. Das muss man natürlich auch immer so sehen, ne?
Mhm.
Dann muss man natürlich aber auch sagen, Nintendo war schon immer eine Firma, die verkauft ihre Konsolen schon zu Profit im Vergleich zu anderen Herstellern wie Sony oder Microsoft.
Richtig.
Das heißt, es ist nicht so, als hätten sie noch nichts an dieser Konsole verdient und müssen jetzt irgendwie mit Software daraus schlagen. Nein, die verdienen ja an der Konsole mit. Aber wenn man es alles mal isoliert betrachtet, unabhängig von irgendwelchen Geschäftspraktiken und ob man die Firma mag oder nicht oder sonstiges, dann als Softwarestück ist das Ding in meinen Augen 10 Euro durchaus wert. Das ist nicht zu teuer bemessen.
Finde ich auch. Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube tatsächlich, es ist auch so der bessere Weg, als wenn sie einfach die Konsole und das Bundle mit Mario Kart 10 Euro teurer gemacht hätten und das allen Leuten mitgegeben hätten. Weil dann hätten sich wieder Leute beschwert, jetzt habe ich dieses Spiel und interessiere mich da gar nicht für.
Ja, dafür habe ich 10 Euro mehr bezahlt.
Dafür habe ich, nee gut, das würden sie natürlich nicht sagen. Ne? Also das haben sie ja bei der Wii auch nicht gesagt, aber trotzdem. Ne?
Ja, stimmt.
Tja, nee, also ich glaube, der Plan war schon von Nintendo, dass möglichst die Konsole möglichst günstig ist, was natürlich nicht so richtig funktioniert.
Nee, ja, aber das hängt natürlich eins und daran, dass sie die Konsole nicht zum Verlust verkaufen, klar. Ja. Aber es hängt aber auch daran, dass die einzelnen Komponenten jetzt, wo sie tatsächlich mal ein dringend benötiges Upgrade gemacht haben und jetzt auch tatsächlich 4K unterstützen bis zu 60 FPS und 1080p bis zu 120 FPS unterstützen, da braucht es natürlich auch die entsprechende Hardware.
Ja.
Die Hardware muss aber dann auch individuell angefertigt werden für Nintendos Zwecke. Siehe im Partner Nvidia, die haben extra dafür diesen Chip entwickelt.
Ja.
Und das geht mit einigen Kosten umher. Also ich denke schon, ja, sie haben eine Gewinnmarge natürlich drin, aber das kann man ihnen schlecht vorwerfen. Aber nichtsdestotrotz ist der Preis jetzt nicht, dass man sagen, also es ist jetzt nicht wie beim Launch der PS3 absurd hoch.
Ja.
Weil das Ding hat damals 700 Euro gekostet.
Ja.
Und das war damals.
Aber da konnte man immerhin noch PS2-Spiele drauf spielen.
Okay, ich meine, du kannst Switch 1-Spiele auf der Switch 2 spielen, ne? Also.
Ist richtig. Das ist auch tatsächlich also ein großer Kaufgrund für mich gewesen, weil meine Switch 1-Bibliothek ist über 350 Spiele groß.
Ei. Okay.
Der Testmuster und Sales und so, das ergibt sich halt alles. Und ich wusste da sind einige Perlen bei, die ich noch nicht gespielt habe, die ich aber jetzt auf der Switch 2 dann spielen will, weil sie da einfach besser laufen und das ist auch so. Ne, ihr könnt die letzte Podcast-Folge nochmal nachhören, liebe Hörer. Ne, da haben wir über einige Dinge gesprochen, Witcher 3 beispielsweise. Ja, also es gibt halt sehr viele Spiele, die viel besser laufen auf der Switch 2 als auf der Switch 1. Das ist schon ein großer Kaufgrund für mich gewesen.
Ja.
Und die Hardware ist ja auch einfach erheblich besser als die Switch 1. Und Hardware insgesamt ist ja jetzt nicht gerade am billiger werden, weil der Weltmarkt schwierig ist und so. Also, ne, aber Preis der Switch 2 soll vielleicht hier gar nicht das Thema bleiben. Ich glaube, wir haben über das Spiel jetzt alles gesagt, was wir sagen wollten. Ja?
Ich glaube, ja. Ich gucke nochmal kurz in meine...
Hattest du eine Lieblingsstation? Also Lieblingsdemo oder Lieblingsspiel?
Ich fand das mit dem in Anführungsstrichen Labyrinth, wo man seinen Mauszeiger draus rausbewegen soll, fand ich ganz lustig.
Hm. Ja, stimmt.
Weil das hat mich ein bisschen daran erinnert, was ich früher am PC immer gemacht habe, noch ohne Internet oder irgendwas. Dass man also versucht, mit der Maus irgendwie so Sachen auszuweichen oder sowas.
Ja.
Irgend so ein bekloppter Kram, den man als Kind halt gemacht hat. oder halt versucht, seinen Mauszeiger irgendwie durch die Icons auf seinem Desktop zu schnell durchzubewegen, ohne die Icons zu berühren, dass sie gehighlightet werden. Das ist so das. Aber auch das hatte für die dritte Medaille, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, absurde Voraussetzungen, dass man die gewinnt.
Ja.
Weil das waren teilweise so eine Dinge, wo man dann innerhalb von anderthalb Sekunden, oder ich glaube sogar, nee, ich glaube, das Krasseste, was ich gesehen habe, war 0,75 Sekunden oder irgendwas. Also unter einer Sekunde muss man das Ziel erreichen.
Ja. Das war echt schwer.
Und ich denke, wie soll das denn überhaupt jemals funktionieren? Weil in dem Moment, wo ich schon angefangen habe zu bewegen, war ich schon über der Zielzeit.
Was zum Teufel? Ja, genau, du musst halt sofort durchbrechen. Und das Fiese war, dass da bewegliche Teile drin waren, nur zufällig manchmal der Weg passte.
Ja, also das war wahrscheinlich eines der frustrierendsten Spiele von allen.
Ich fand aber am frustrierendsten tatsächlich das Freikratzen von diesen Flächen. Das ist auch so ein Mausbewegspiel. Weil da habe ich die zweite Stufe einfach nicht hingekriegt. In dem zweiten oder dritten Spiel habe ich die zweiten Dings. Das hat einfach alles viel zu lange gedauert. Ich weiß nicht genau warum. Muss ich vielleicht mal ausprobieren.
Weiß nicht, das fand ich super einfach, weil ich habe einfach den Joy-Con nicht so gehalten, wie man den eigentlich halten soll. Und dann einfach geschüttelt wie ein Irrer. Und dann hat es funktioniert. Und dann war ich fertig. Und zwar sogar, ich glaube, 5 Sekunden unter der Zielzeit.
Das muss ich nochmal ausprobieren.
so richtige Cheese-Taktik, wie man so schön sagt.
Ja.
Einfach nicht das gemacht, was das Spiel gesagt hat, was ich machen soll, aber dann funktioniert.
Ich fand tatsächlich das Minispiel mit den Ballons abschießen ziemlich cool, weil ich bin einfach ein Ego-Shooter-Spieler und ich finde es mit Controller völlig in Ordnung. Aber jetzt gerade dieses Maus-Feature für Ego-Shooter nochmal zu promoten, war natürlich auch wichtig für die Switch 2. Und deswegen fand ich dieses Ballonabschießen ziemlich cool. Das hat mich beeindruckt, wie präzise diese Maus dann funktioniert.
Ja, nochmal als Kontext dann für die Zuhörer. Das ist ein Spiel, das spielt man tatsächlich in 3D. Die meisten Spiele, die man spielt, die sind eigentlich 2D da.
Ja, stimmt.
Aber das ist tatsächlich ein Spiel, was man 3D spielt. Das heißt, man bewegt sich mit dem linken Joy-Con, mit dem Joystick auf dem Joy-Con, bewegt man sich tatsächlich hin und her und den rechten Joy-Con nutzt man dann als Maus. Also das, was quasi in dem Metroid Prime 4 Trailer schon geteased wurde, was man dann machen kann, die neue Steuerungsmöglichkeit auf der Switch 2.
Ja, genau.
Und das funktioniert tatsächlich überraschend gut. Also das sowieso generell, die Maus ist überraschend gut von der Präzision her. Aber das, ja, gebe ich dir recht. Also das gibt einen super Einblick in, wie dann auch zukünftig so ein Metroid Prime 4 tatsächlich funktionieren kann.
Oh ja, und natürlich auch ein wichtiges Feature, die Mausfunktion gepaart mit der Vibrationsfunktion. Es gibt so ein Spiel, wo du ein quadratisches Feld hast und dann musst du mit der Maus, mit gedrückter Maustaste darüber fahren und anhand der Vibration erkennen, was für ein Symbol oder Buchstabe da drunter ist. Das fand ich auch sehr beeindruckend, das Ding. Das hat nämlich echt gut funktioniert.
Das hat gut funktioniert, ja, aber auch da hatte ich wieder Probleme mit der letzten Medaille.
ich tatsächlich nicht.
Man muss das immer alles, man muss die meisten Spiele um mehr Medaillen zusammen, muss man schnell abschließen.
Ja, das stimmt.
Und bei manchen Spielen ist das einfach ja
schwer, ja.
Und auch bei dem hatte ich Probleme da.
Ja.
Aber es geht. Also ich habe es ja geschafft dann irgendwann, aber es war halt, also es hat mich ein paar Nerven gekostet. Würde ich auch nicht normal machen.
Alright. Ich glaube, damit sind wir aber wirklich durch. Kommen wir nun zu unserer beliebten Kategorie letzte Woche gespielt. Tobi, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ich habe letzte Woche tatsächlich auf der Switch 2 Xenoblade Chronicles X Definitive Edition gespielt, also das Switch 1 Spiel.
Sehr geil, habe ich getestet hier.
Das läuft tatsächlich auch wieder zurück zu dem Argument, das du gebracht hast. Es läuft einfach stabiler auf der Switch 2. Auf der Switch 1 hat es gerne mal ab und zu so eine kleine Performance-Einbrüche gehabt oder lief nicht ganz so rund, hat nicht ganz die Target von 30 FPS erreicht. Auf der Switch 2 überhaupt keine Probleme. Und
ich habe vor allem Unterschied gesehen, ehrlich gesagt.
Ja?
Naja, gut, wie gesagt.
Gut, wir haben ja schon festgestellt, was mit deiner FPS-Wahrnehmung ist.
Richtig.
Aber was du definitiv gemerkt haben solltest, ist, dass die Ladezeiten wesentlich kürzer sind.
Ja. Das ist auch ein großes Feature der Switch 2, dass der Speicher einfach in allen Varianten, den sie benutzen, sehr viel schneller ist.
Also auf der Switch 1, da wartet man dann ganz gerne mal, wenn man beispielsweise aus seinen Baracken kommt und wieder nach NLA rein möchte.
Ja.
Sie rein teleportiert, dann wartet man einen kurzen Moment. Also immer noch nicht bei weitem nicht so lange wie auf der Wii U, da war es ja ganz grässlich. Da hat man über eine Minute gewartet, bis so irgendwas geladen hat. Aber es geht jetzt innerhalb von Sekunden und dann ist man da und dann kann man direkt weiterspielen. Also das ist schon so eine große Zeitersparnis einfach.
Ja.
Und das habe ich gespielt jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, 3 Wochen, glaube ich, habe ich da jetzt irgendwie Wie viel Zeit habe ich da reingesteckt?
40
Stunden? 36 Stunden, 23 Minuten, ja.
Krass, ja.
In den letzten anderthalb Wochen sogar nur, nicht zwei.
Ja. Und würdest du empfehlen?
Definitiv, ja. Vor allem, wenn man schon mal Xenoblade gespielt hat. Wenn man noch nie in Xenoblade Chronicles Teil gespielt hat, dann erste Frage, warum nicht? Zweite Frage, ist das wahrscheinlich nicht der beste Teil, um damit anzufangen, weil er schon sehr anders ist als die anderen drei Teile.
Ja.
Als die Hauptserie. Es gibt viele, viele Eigenschaften, die nicht in der Hauptserie vertreten sind. Sowas wie das Snuff-Grid oder sowas, dass man sich die Welt erst erschließen muss.
Stimmt.
Macht aber auch Spaß, definitiv, sich die Welt nach und nach zu erschließen, dann ein paar Nodes dahin zu setzen und dann die Ressourcen
Einkommen darüber zu kriegen. Ja, ja.
Na, das macht schon Spaß, aber es ist schon anders. Also wenn man schon mal Xenoblade gespielt hat, dann kann ich das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Man kann nichts falsch machen, weil wenn man schon mal Xenoblade gespielt hat und man mag Xenoblade, das weiß man sofort, wenn man einen von den Teilen gespielt hat, dann definitiv. Aber wenn man es noch nicht gespielt hat, dann würde ich wahrscheinlich nicht damit anfangen, sondern mit einem der anderen drei. Wahrscheinlich vorzugsweise der erste, dann der zweite, dann der dritte, ganz klassisch.
Ich habe tatsächlich vorher nur den dritten gespielt.
Du hast mit dem dritten, oh Gott, nein.
Ja, doch.
Ich meine, ja, es ist das Beste der Serie.
Es ist also ein fantastisches Spiel.
Es ist nicht diskutabel, es ist das beste Spiel der Serie. Und es hat nicht ohne Grund eine Nominierung zum Game of the Year letztes Jahr bekommen und hat nur, vorletztes Jahr bekommen und hat nur gegen Elden Ring verloren.
Ja.
Also es hat schon seinen Grund, dass das Ding so in der Kritik bepreist wird. Aber mit dem, storytechnisch mit dem anzufangen, ist schon, ich sag mal, eine Sünde.
Weiß ich nicht. Ich kenne ja die ersten nicht, deswegen weiß ich nicht, was ich verpasst habe. Aber ich fand, ich bin tatsächlich ganz gut reingekommen mit dem dritten Teil.
Ja, das ist, weil die drei Teile, die erzählen eine super Geschichte schon für sich genommen. Man kann jedes Spiel für sich genommen super Zeit mit verbringen und man würde aus seiner eigenen Ansicht, wenn man keinen Kontext hat, würde man wahrscheinlich alles verstehen, was los ist. Aber wenn man von den anderen Teilen kommt, dann versteht man halt nicht alles, was los ist, sondern man versteht halt 150% von dem, was los ist.
Okay.
Weil es gibt so viele, also die sind so miteinander verwoben, diese Teile. Das habe ich das letzte Mal gesehen beim Mass Effect, bei der Trilogie.
Ach was, okay, das ist krass.
Die sind wirklich von Grund auf, von der Grundnarrative sind sie miteinander verbunden. Und das ist schon eine Leistung, die der Monolith Soft gebracht hat. Das verdient Anerkennung auf höchstem Maße.
Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Dass das so zusammenhängt. Krass.
Ja.
Ich habe die ja nur für sich genommen bewerten können, weil ich eben die nur so gespielt habe und fand sie aber beide sehr, sehr gut.
Kann ich bestätigen. Klingt gut. Also wenn man noch nie gespielt hat, gerne mal reinschauen.
Genau.
Aber was hast du denn gespielt?
Ich habe Cyberpunk 2077 gespielt und auch da bin ich, habe mir das gekauft, ich glaube, zwei Wochen nach Launch der Switch, weil ich dachte, weiß ich nicht, vielleicht kriegen wir ja noch ein Testmuster, dann brauche ich das nicht zu kaufen. Aber ich wollte es auch ehrlich gesagt kaufen, weil es halt eines von den super wenigen Spielen ist, wo das Spiel auf der Cartridge ist. Und es gibt keinen Game Keycard und keinen Code in the Box, sondern es ist halt das Spiel tatsächlich auf dieser Cartridge enthalten. Und deswegen wollte ich es kaufen, habe da 70 Euro für bezahlt und nichts bereut, weil ich seitdem auch, ich glaube, 35 Stunden investiert habe in das Spiel und echt gefesselt bin. Und kennst
Hattest
du das?
Hast du das davor schon mal irgendwann gespielt oder ist das erste Mal, dass du es jetzt spielst?
Ich habe davor tatsächlich so den Tutorial-Teil bis zum Ende gespielt. Aber das ist ja quasi eine abgeschlossene Geschichte am Anfang und dann erst öffnet sich die Welt im Grunde. Und davon hatte ich nichts gesehen.
Ah, okay, also ist es im Prinzip jetzt so dein erstes Mal, dass du das Spiel spielst.
Genau, richtig.
Also richtig spielst zumindest.
Ja, genau. Also vorher habe ich, weiß nicht, irgendwie 5 bis 7 Stunden reingesteckt oder so, aber dann bist du halt noch nicht am Ende des Tutorials. Und jetzt, jetzt schon. Und jetzt bin ich halt auch, ich habe schon Teil von dem DLC gesehen, der auch echt beeindruckend ist. Der allerdings, und da ist es mir wirklich aufgefallen, da geht die Framerate in den Keller, weil da natürlich auch sehr, sehr viele, es ist total einfach zu erklären, da bewegen sich sehr große Dinge in dieser Welt. Ne? Also irgendein Gebäude stürzt ein oder was weiß ich was. Und wenn große Sachen passieren, dann kostet das natürlich viel mehr Rechenpower. Das ist sehr logisch.
Ja, das klingt naheliegend.
Das logisch, ja. Und deswegen wird das dann da ein bisschen langsam. Also da ist es mir tatsächlich aufgefallen. Ansonsten finde ich, läuft es tatsächlich sehr gut. Ich spiele das sowohl mobil mit 40 Frames per Second, wie auch immer die das einhalten, aber das ist zumindest die Angabe, die sie machen.
Und ich würde sagen, glaubst du zumindest, weiß es ja nicht genau.
Zum einen das und zum anderen ist es natürlich nur das, was sie behaupten und nicht das, was ich sehen kann, weil der Bildschirm, ja, der Switch 2, wie gesagt, hat VRR und der zeigt mir die Frames halt in dem Moment, wo sie kommen, was sehr viele Ungleichheiten ausgleicht. Also dadurch sehen alle Spiele besser aus, wenn sie mit einer unregelmäßigen Framerate kommen. Und das zeichnet sich, glaube ich, sehr aus. Und das hätte die Switch sehr gebraucht. Und die Switch 2 kann es, glaube ich, auch gut gebrauchen. Weil, ne, wir sind ja am Anfang des Lebens der Switch 2 und da wird noch einiges kommen, für das die Switch 2 eigentlich zu schwach ist. Und dann wird das Feature Gold wert.
Ja, das und natürlich auch DLSS, ne? Von dem Nvidia-Chip, der da drin ist.
Auf jeden Fall.
Das Upscaling,
auch,
ja, was sie dann machen. Also das wird sehr viel noch Performance aus der Switch 2 auch in 5 bis 10 Jahren noch rauskitzeln können, denke ich.
Genau, deswegen gibt es ja einige Spiele, die auf der Switch 2 besser aussehen als auf der Series S Xbox, so heißt sie. Weil die das einfach nicht kann, dieses DLSS. Und deswegen halt alles in der vollen Auflösung. Und das ist witzig. Es gibt ja ein Spiel, das heißt Fast Fusion, ein Rennspiel. Da werde ich demnächst noch einen Test zu veröffentlichen. Und das hat jetzt gerade einen Pure-Modus spendiert bekommen, wo sie kein DLSS benutzen und das quasi in voller Auflösung rendern. Und das sieht einfach nicht so gut aus. So, da haben die Leute nachgeschrien, weil sie gesagt haben, oh nein, wir wollen doch hier die volle Auflösung und so, mach das mal. Und dann hat Shinnen das tatsächlich gemacht. Und das Spiel sieht aber nicht so gut aus. Die mussten extrem viele Schatteneffekte und Elemente da rausnehmen, damit es überhaupt in dieser Auflösung gerendert werden kann. Und es sieht einfach blass aus im Vergleich. Und ich glaube, das ist so ein Move. Sie haben gezeigt, ihr habt's gewollt, ihr habt's gekriegt. Jetzt wisst ihr, warum wir es eigentlich mit DLSS gemacht haben. Fand ich witzig.
Ja, klar.
Also, ne, das ist schon echt nicht zu unterschätzendes Feature.
Nee, absolut nicht. Aber natürlich gibt's dann wieder die Puristen, die sagen, nein, also sobald DLSS an ist, dann sehe ich Artefakte sofort. Und die stören mich und die möchte ich nicht haben. Kann man natürlich auch verstehen. Ne?
Klar.
Mich persönlich stören sie nicht, weil ich sehe sie kaum. Vor allem mit den neuen DLSS-Versionen, also 4.0 und Plus. Das war in früheren DLSS-Versionen noch wesentlich schlimmer, also 2.5 oder sowas, wenn ich daran denke. Da hast du wirklich Artefakte gesehen. Da ist ein Partikel oder irgendwie so eine Zeitung durch den Bildschirm geflogen oder irgendwas und du hast noch die Geisterbilder von wo die mal warst und noch gesehen quasi. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen sehr extrem, aber inzwischen ist das, ich denke, die Technologie so weit, dass man sie durchaus weitflächig einsetzen kann. Und das, ich glaube, das hilft vor allem solchen mobilen Konsolen sehr viel weiter.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Cyberpunk 2077 ist ein fantastisches Spiel. Wirst du wissen, wenn du es gespielt hast?
Habe ich nicht, tatsächlich.
Okay, ist vielleicht auch nicht jedermanns Thema, aber mich hat es voll abgeholt. Ich finde diese ganze Welt sehr faszinierend, weil die einfach so gruselig und realistisch ist, weil, also das eine Feature ist halt, es ist allen egal, ob du stirbst in diesem Spiel. Weil sich niemand für dich interessiert. Du bist nicht der Held, du bist einfach irgendwer.
Das erinnert mich ein bisschen an Gothic.
Das ist tatsächlich sehr cool. Ja. Na gut, dann sind wir im Grunde fertig mit dieser Episode. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir ja nochmal über irgendein anderes Spiel reden, was dich begeistert. Xenoblade haben wir jetzt natürlich schon mal irgendwann gemacht.
Habt ihr auch eine komplette Serien-Retrospektive aufgenommen? Weil da kann ich einiges zu sagen.
Nee, das haben wir tatsächlich noch nicht.
Ich habe über 100 Stunden in jedem Spiel.
Das haben wir, wow. Das haben wir nicht. Und da wüsste ich auch jetzt nicht, ob da irgendjemand außer dir was zu sagen kann.
Was tragisch ist, weil das sind großartige Spiele.
Ich weiß, dass wir einige Fans haben, aber ich weiß nicht, ob die das alle durchgespielt haben. Alle. Naja, wir werden das auf jeden Fall machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. In der nächsten Woche bin ich schon wieder hier am Mikrofon für euch. Da geht's nämlich um Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Ja, als ich das vorhin aufschrieb, schrieb ich Flying Dairy. Das hätte ein völlig anderes Thema gehabt. Naja, jedenfalls freut euch da drauf. Das ist nämlich auch ein sehr gutes Spiel. Und da geht's nächste Woche drum. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann.